Weißholz.de in Audio. Die Republika-Interviews. Die Aufnahme mit Professor Dr. Rainer Kullen hat am Anfang ein paar Skype-Störungen gehabt bei meiner Seite, weswegen er sich direkt nicht mit Namen vorstellt, sondern gleich in seine eigene Vorstellung gibt. Und ein kleiner Glitch am Anfang kommt noch dazu, aber ansonsten viel Spaß mit diesem ein Tick längeres Interview. Allerdings habe ich es nicht übers Herz gebracht, ihn irgendwie kürzer zu fassen und zu unterbrechen, und freue mich drauf, ihn nächste Woche noch intensiver hören zu können.
Wie bin ich zu der Republika gekommen, vielleicht, sagt Markus Beckedahl, wo wir hier in Berlin uns viele Jahre, ja eigentlich 3-4 Jahre, uns mit dem Weltgipfel Passionsgesellschaft beschäftigt haben. Dort war ich also auch relativ stark von der Zivilgesellschaft dann involviert. Das ist aber sozusagen der Nebenjob. Hauptamtlich bin ich als Hochschullehrer in der Universität Konstanz, also ganz unten im Süden, und dort für das Fach der Informationswissenschaft tätig. Dort habe ich als der Erste in Deutschland den Lehrstuhl für Informationswissenschaft schon 1980, also schon über 25 Jahre, bekommen und habe ihn seitdem inne. Man fragt natürlich immer, was Informationswissenschaft ist, und Informationswissenschaft kann man heute am besten damit erklären, dass wir ein Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft sind. Also schon eine gewisse Nähe zur Informatik, das braucht nicht erläutern, was das ist, aber Informationswissenschaft setzt sich mehr damit auseinander, welche Auswirkungen Informationen tatsächlich auch im sozialen, politischen, vielleicht auch im ästhetischen Umfeld, ethischen Umfeld hat. Und dafür muss man natürlich heute sehr stark sich auch mit der Computertechnik auseinandersetzen. Aber für uns ist das, was wir hier so nennen, der pragmatische Aspekt, also die Auswirkungen von Informationen, die Handlungsrelevanz von Informationen steht bei uns im Vordergrund. Das ist also sozusagen vielleicht die Differenz zur technischen Informatik, die häufig genug die sozialen und gesellschaftlichen Konsequenzen ihre Informatisierung außer Acht lässt. Außerhalb des akademischen Bereiches bin ich relativ stark in der UNESCO, in der Deutschen UNESCO-Kommission seit vielen Jahren involviert und setze mich dann natürlich auch mit den Themen, die die UNESCO-Themen sind. Man verwechselt das oft mit UNICEF, Kinderhilfswerk, aber es ist natürlich die UN-Organisation für Wissenschaft, Ausbildung, Kultur und Kommunikation mit auseinander, und dort habe ich also viele Jahre versucht, auch Themen der Informatisierung von Gesellschaft und deren Konsequenzen in die UNESCO mit reinzubringen, um dort auch die Leute, die vielleicht diesen Themen etwas ferner stehen, auch einige Unterstützung bei diesen für sie etwas schwierigen Themen zu geben.
Haben Sie das denn einigermaßen hinbekommen? Wie ist Ihre Einschätzung?
Naja, in der UNESCO sind also, ich bin sicherlich auch zu den älteren Personen zu rechnen, aber in der UNESCO sind Leute, die dort zu irgendwelchen Amt und Ehren geraten, meistens etwas fortgeschrittener im Alter, tun sich manchmal etwas schwer, aber das ändert sich im Laufe der Zeit. Und ich denke schon, ich habe im Laufe der Jahre noch einige Resolutionen, das ist sozusagen das wichtigste Instrument, das man in der UNESCO hat, mit eingebracht, jüngst auch über, gerade in Vorbereitung, was wird verabschiedet werden, jetzt über Open Access, also neue offene Publikationsformen, die weg von der Kommerzialisierung von Wissen sind, wo nur die Verlage die Rechte aufkaufen oder erwerben von den Autoren und dann eigentlich ihre Gewinne mit einstreichen, sondern dass also Wissen, zumindest aus dem Bereich Bildung und Wissenschaft, wieder vollständig auch in den Commons-Bereich gehört, oder also so Sachen, die jetzt momentan sehr diskutiert werden, dass also diese Digital Rights Management Techniken eigentlich in den Bereichen Kultur, Bildung und Wissenschaft nicht zu suchen haben. Was heute sieht man es ja nochmal in Zeitungen, selbst die großen Plattenfirmen und Apple dann wieder von den technischen Schutzmaßnahmen wegkommen. Also man kann einiges erreichen. Was am wichtigsten in den letzten Jahren war, das ist ja spektakulär gewesen, war ich auch beteiligt, dass man in der UNESCO eine Konvention für kulturelle Vielfalt veröffentlicht hat oder verabschiedet hat, die alle Staaten bis auf Israel und USA dann auch unterschrieben haben, damit ein Gegengewicht, wenn man so will, gegen die Dominanz, die auch von der WTO, also der Welthandelsorganisation, ausgeht, wo Kulturgüter weitgehend auch als Waren angesehen werden, also die gehandelt werden sollen, die Aneignung der Kultur zugunsten der kommerzialisierten Wirtschaft. Und da setzt die UNESCO mit ihrer Konvention für kulturelle Vielfalt, Erhaltung und Förderung kultureller Vielfalt ein gewisses Gegengewicht, die jetzt auch völkerrechtlich verbindlich geworden ist. Also das sind so Aktivitäten, die dort außerhalb der Uni sind, aber am meisten beschäftigt hat mich in den letzten Jahren doch die Urheberrechtsentwicklung in Deutschland. Und dort bin ich seit einiger Zeit der Sprecher des Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Und wir versuchen dort, wenn man das politisch sagen will, so eine Art Lobbying gegen das starke kommerzielle Lobbying bezüglich der Kommerzialisierung von Wissen und Informationen aufzubauen und Einfluss auf das politische Geschehen zu nehmen, wo ich dann häufig auch dann im Bundestag in verschiedenen Ausschüssen, im Rechtsausschuss und Kulturausschuss und auch an Hearings beteiligt bin, um dann die Positionen, die heute allerdings schwierig durchzusetzen sind, weil bis in die hohe Politik Merkel hinein geistiges Eigentum eigentlich tatsächlich als fast als Naturrecht angesehen wird, von dem unsere Republik abhängt, wobei eigentlich genau das Gegenteil vielleicht richtig wäre, wenn man einen freizügigen Umgang mit Informationen erlaubt, wäre das sicherlich auf Dauer für unsere Wirtschaft, auch für unsere Wirtschaft besser. Also diese Tätigkeit im Urheberrecht ist ja momentan noch die neue Novellierung, also die neue Anpassung des Urheberrechts in der politischen Diskussion. Das wird wohl irgendwann im Sommer verabschiedet sein. Geht relativ heiß hin und her. Das sind so die wichtigsten Stationen vielleicht.
Wunderbar, das ist schon genügend Material für mindestens 5 weitere Stunden, aber das ist ja auch eins der Sachen.
Sie wollten halt.
Das passt schon. Nein, die Frage, die mir gerade so in den Sinn gepoppt ist, ist halt eigentlich Urheberrecht als ein Thema. Ich vertrete die Position, das Urheberrecht ist erfunden worden in einer Zeit, als die gesellschaftlichen und auch die wirtschaftlichen Bedingungen so andere gewesen sind von dem, was wir heute gehabt haben, dass es wirklich überarbeitungswürdig ist. Auf der anderen Seite auch der freie Zugang von solchen Gütern ist vorteilhaft, aber kann dann auch nicht die endgültige Lösung sein, denn von Luft und Liebe allein kann ich auch nicht leben. Gibt es irgendwelche Bestrebungen, in den Weg dahin zu gehen, dass man sagt, man versucht ein modernes Urheberrecht zu finden, was beiden Seiten gerecht wird? Auf der einen Seite mir als Urheber, ohne dass ich jetzt wirklich alles ausnutze und alles überziehe, und auf der anderen Seite aber auch für die Nutzer, damit die einen möglichst freien Zugang haben.
Ja, die erste Bemerkung ist sicher richtig, also das Urheberrecht insgesamt, also Regelung für geistiges Eigentum, ist ja auch Patentrecht und Markenrecht, ist ja mehr als Urheberrecht. Aber es ist typisch entstanden, also im 19. Jahrhundert eigentlich als Schutzrecht auch der verschiedenen Nationalstaaten, um ihre eigene Produktion und ihr Wissen gegenüber anderen Ländern abzuschotten und dass man also nicht beliebig ausbeuten kann, was zum Beispiel die USA im 1900 freizügig gemacht haben, weil sie nicht diese Urheberrechtsschutzregelung bislang damals hatten. Aber also ganz klar, ist unter ganz anderen Bedingungen entstanden, vor allen Dingen noch mehr auch unter ganz anderen technischen Bedingungen, wo eben dann auch Schutzmaßnahmen vielleicht erforderlich waren. Klar, was Sie sagen, ist schon das Grundproblem und ist auch die Grundherausforderung für, bleiben wir mal im Urheberrecht, einen Ausgleich zu finden zwischen den Interessen derjenigen, die das Wissen selber produzieren, wobei unter Wissen wir natürlich ganz blank alles verstehen, was irgendwie geistige Produktion ist, also auch Musik, Video, Unterhaltung, alles Wissen, ist nicht nur das Hochwissen, das vielleicht in der Wissenschaft produziert wird, also Wissen und Informationen trifft alle Bereiche. Die Produzenten sind die eine Seite und dann natürlich die Nutzer auf der anderen Seite und zwischendurch zunehmend mehr eben auch die Verwerter, weil bislang in der Vergangenheit die Produzenten, also die Urheber selber nicht diejenigen waren, die ihr Wissen sozusagen in die Welt streuen konnten. Wenn ihr Autor war, brauchte ich einen Verleger. Wenn ihr Musikproduzent war, brauchte ich halt irgendeine Musikfirma, Plattenfirma oder irgendein Label, die mir das in die Welt setzte. Das, um das schon kurz zu sagen, hat sich natürlich massiv geändert, weil wir heute durch die elektronischen Möglichkeiten kann jeder, sonst würden wir auch nicht diese Republika haben über Blogger, kann jeder seine geistigen Erzeugnisse ins Netz stellen, aber natürlich gibt es nach wie vor die Form, wo Mittlerstationen drin sind. Ich würde das vielleicht nicht ganz so skeptisch sehen. Ich wundere mich fast etwas, dass Sie das so fragen, denn man könnte es natürlich radikaler sehen, dass aufgrund der besonderen medialen Rahmenbedingungen, die Wissen und Informationen angehen, beliebig kopierbar, beliebig verteilbar, ohne Verlust und schwer kontrollierbar und wird auch zunehmend weniger kontrolliert, wie wir vorhin schon gesehen haben, durch das Wegfall von DRM, selbst bei so Firmen wie Apple und Plattenfirmen, leitet sich das ab. Ich würde aber als These in den Raum stellen, dass zunächst mal Wissen als etwas, was auch das Wissen der Vergangenheit aufbaut. Wir können nicht Wissen aus dem Nichts schaffen, sondern sind der Vergangenheit verpflichtet, die uns das Wissen übertragen haben. Das Wissen und Information vom Prinzip her frei sein soll in der elektronischen Umgebung. Das im Prinzip schränkt natürlich das schon ein, aber wir werden nicht mehr mit hinkommen können mit den alten Geschäftsmodellen, dass wir eigentlich Wissen verkaufen und der Verkauf abhängig ist, wie im Buchhandel, von der Anzahl der verkauften Exemplare. Das sind die alten Modelle aus den analogen Umgebungen. Im digitalen Umfeld zählen ganz andere Bedingungen. Da zählt nicht mehr die Anzahl der Auflagen, sondern da zählen vielleicht Zugriffsformen, Verteilformen, Kopierformen, alles Mögliche. Und man sieht deutlich, dass in vielen erfolgreichen Firmen in der elektronischen Umgebung man das Geschäft nicht mehr mit der Information selber macht, sondern mit den Produkten, die um die Information herum sind. Beispiel, das fällt sofort ein, natürlich Google. Die Informationen, die Google bereitstellt, und da kann man jetzt beliebig viele Beispiele nehmen, auch eBay und was wir hier vorhin von Skype und anderen gesprochen haben. Die Information selber, die transportiert ist frei, kostet nichts. Dass wir natürlich trotzdem bezahlen, indem wir Informationen über uns bereitgeben, die dann wiederum für andere Zwecke, Werbung und andere Sachen benutzt werden, um die klassische Wirtschaft sozusagen befördern, ist was ganz anderes. Das ist also nicht kostenlos, aber es wird sozusagen nicht monetär abgerechnet. Von daher werden wir, glaube ich, Geschäftsmodelle entwickeln müssen, die dann profitabel sind, je freier sie den Umgang machen. Das klingt paradox, aber ist wahrscheinlich auf Dauer richtig. Also je freier der Umgang mit Informationen ist, umso besser ist es auch für die Urheber selber. Auch in monetärer Hinsicht. Das klingt, wie gesagt, paradox, aber ich glaube, das werden die Geschäftsmodelle der Zukunft sein.
Dann gibt es momentan die reale Wirtschaft, die traditionelle Wirtschaft und die reale traditionelle Politik und auf der anderen Seite die Bestrebungen dahin, auch vielleicht in diese Art von Geschäftsmodellen hineinzugehen oder auch in diesem Umfeld vielleicht auch einfach nur Wissen zu schaffen und das auf einmal sogar weltweit und international. Ist die Politik dafür schon vorbereitet oder hat sie schon
wahrgenommen? Nein, keineswegs. Das sieht man ja deutlich auch bis hin zu Merkel hoch. Wo einfach, wenn man in vielen Diskussionen, die man in den Rechtsausschüssen und überall im Bundestag hat, wird einfach ganz klar das Stück Wissen, was ich also als Wissenschaftler produziere oder als das Musikstück oder das Video, genauso gesehen wie die Banane, die ich im Einzelhandel kaufe. Und da sagt man auch, die Banane darf ich ja auch nicht klauen oder das Auto klauen und ich kann nicht das Recht haben, dass jeder das Mercedes fahren muss. Also es ist also geschützt und der Besitzer hat das Recht drauf, kann ich einfach wegnehmen. Und so ist das genauso auch mit dem Geistchen-Eigentum. Das ist unsere Ware, so würde Merkel sagen. Unsere Ware sind die intellektuellen Werke und die müssen wir schützen gegenüber denjenigen, die uns das einfach wegnehmen können. Ohne natürlich über annähernd zu begreifen, dass eine Ware, Wissen oder Information was ganz anderes ist vom Gutscharakter allein her als die Banane oder das Auto. Die Banane, die ich esse, ist weg. Die hat mir geschmeckt oder auch nicht und hat mir einige Kalorien gegeben, aber als Ware ist sie weg. Während das Stück Musik, das ich anhöre, ist nicht weg. Und wenn ich es an mir kopiere und einem Freund gebe oder für eine CD mache, für meine Zweitwohnung oder wie auch immer, dann ist es trotzdem erhalten. Also das verbraucht sich nicht in Gebrauch, ganz im Gegenteil. Je mehr das Stück Wissen gebraucht wird, umso mehr Nutzen schafft es. Also ein ganz anderer Gutscharakter. Da gibt es auch Hunderte und Tausende wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen davon, aber die Politik bei weitem nicht drauf vorbereitet. Trotzdem klingt das, was ich gesagt habe, vielleicht radikaler, als man das vielleicht wirklich vertreten kann. Denn natürlich sehe ich auch, dass jene, der Musik macht, nicht alleine davon leben will und leben kann, zumal wenn er selber seine Musik ins Netz stellt, ist er vielleicht hofft, dadurch Werbeeinnahmen zu erzielen. Aber es werden sich eben um dieses reine Naturproduktwissen viele Mehrwertprodukte ergeben. Das sieht man in der Publikationswelt, zum Beispiel, dass wir zwischen als Wissenschaftler unsere Texte häufig genug auch frei ins Netz stellen dürfen, auch wenn wir sie kommerziell publiziert haben. Und die Verlage machen daraus vielleicht Mehrwertprodukte draus, die attraktiver vielleicht sind, ästhetisch besser aufgehalten sind, Mehrwerteigenschaften haben, zum Beispiel, dass ich das Literaturverzeichnis anklicken kann und kann dann direkt zu dem nächsten Artikel kommen, kriege es vielleicht schneller und alles Mögliche. Und wem das wert ist, und das ist vielen Leuten wert, die werden dann entsprechend möglicherweise dann auch für bezahlen, sodass also nicht nur die Werbung für materielle Produkte die Einnahmen sind oder für andere intellektuelle Produkte, sondern eben Mehrwerte. Zum Beispiel, wenn ich in italienischen Song kaufe, den kann ich umsonst bekommen, kriege aber gleichzeitig eine Information über eine Reise nach Italien, die muss ich natürlich bezahlen, die kriege ich nicht umsonst. Und so geht das dann immer weiter, ne?
Ich habe gerade einen schönen Artikel gelesen, wo es darum ging, jetzt nicht um direkte urheberrechtlich immer noch geschützte Werke, sondern Werke, die aus den vergangenen Jahrhunderten sind, nämlich Google Book Search, wo ein Wissenschaftler gesagt hat, seine Arbeit ist auf einmal so viel einfacher geworden, seitdem er einfach zu Google gehen kann und gewisse Werke für seine Recherche suchen und finden kann und dann auch auf Textstellen zugreifen kann. Es fehlt natürlich das haptische Gefühl, so ein Buch zum Beispiel in der Hand zu haben aus den vergangenen Jahrhunderten, aber für die reine Recherche wird es auf einmal viel, viel einfacher, eben diese Art von Informationen zu suchen und zu finden. Und damit wird die allgemeine Arbeit auch einfacher, ja, weil man nicht mehr darauf angewiesen ist, ein Buch mal wegen aus der Fernausleihe oder so bekommen. Ist das was, was Sie auch sehen?
Ja, sicher. Ich meine, was auch mit diesem haptischen Gefühl angeht, ist natürlich sowieso relativ, wenn Sie wirklich alte Bücher brauchen und dort reinsehen können, dann werden sie ohnehin die auch kaum mehr anpacken können. Die sind dann irgendwo hinter verborgen und man hat früher dann Kopien von gemacht, also klassische Kopien. Heute eben elektronisch, das ist eben hauptsächlich unter, auch unter Langzeitarchivierungsgesichtspunkt nur zu begrüßen, dass man die Werke alle digitalisiert und dann auch bereitstellt. Denn das digitale Produkt ist natürlich dann nicht irgendwelchen Verschleißerscheinungen oder sonst unterworfen, sondern hält im Prinzip ewig, weil man es natürlich rechtzeitig dann wieder umkopiert, den Datenträger. Ja, ich glaube, das ist schon eine große Erleichterung, dass man das ist, was Sie ansprechen, gilt relativ schwierig, ist auch wieder ein Urheberrechtsproblem, ist, zeigt man technisch als die verwaisten Werke, also Werke, die eigentlich keine Urheber direkt mehr haben oder die in das Commons zurückgegangen sind oder auch neuere, von denen man die Urheber nicht mehr weiß. Und dort ist das, Sie sprechen ja auf Google Bookprint dort an, ist Google im relativen Grauzonenbereich. In den USA ist es etwas anders, was Google dort macht, ist also sozusagen das Fair-Use-Prinzip, was wir im Deutschen nicht haben, geklärt. Denn man kann ja bei Google nicht auf die Volltexte der Bücher zugreifen, sondern immer nur auf kleine Snippets, kurze Abschnitte, kann da Zitate natürlich suchen und das, was man sucht, dann auch real finden. Aber große Volltexte, es sei denn, es sind eben Werke, die inzwischen, wo die Urheberrechtsschutzfristen abgelaufen sind, die kann man natürlich dann schon ansehen. Ne? Aber es ist sicherlich eine Erleichterung, dass man jetzt auf die Sachen zugreifen kann, zumal man muss auch in einer breiteren Perspektive sehen. Ich meine, ich schreibe auch weiter Bücher und freue mich über Bücher, das Anpacken und an den Regalen entlang gehen und dann angeregt werden, das Rumblättern. Aber man muss natürlich sehen, das ist kein Naturereignis, nicht? Also wir Menschen beschäftigen uns gerade mal 400, 500 Jahre knapp mit Büchern. Und das ist also sozusagen die mediale Entwicklung, die mit Gutenberg eingeleitet wird. Aber wir haben auch früher schon Wissen ausgetauscht und werden auch weiter Wissen austauschen. Und das also das, was wir jetzt mit den Büchern haben, nur eine kleine Station in so unserer Geschichte ist und wie andere Formen lernen würde. Ich sehe es ja bei mir selber. Ich lese, und Sie wahrscheinlich auch, inzwischen zunehmend mehr auch größere Texte direkt am Bildschirm und nicht mehr in den Büchern. Und ich sehe es bei unseren Studenten auch zunehmend mehr, die den ganzen Tag mit den Rechner rumlaufen, in den Unis alle Wireless haben. Und so Bücher werden sich als Form, Wissen aufzunehmen, zunächst mal im wissenschaftlichen Bereich, aber dann auch im medialen Bereich Zeitung. Ich lese heute mehr Zeitungen im Rechner und vom Bildschirm als in der Zeitung. Trotzdem lese ich noch Zeitungen, aber das wird sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte abschwächen und das elektronische Information ist dann unser Produkt. Das ist einfach ein Kulturereignis. Buch ist kein Naturereignis, sondern ein Kulturereignis.
Oh, ich möchte endlich das elektronische Papier haben, um vernünftig das haptische Erlebnis mit einer sinnvollen elektronischen Unterstützung verbinden zu können, ja, ohne gleichzeitig, wenn man sowas abends lesen möchte oder so, die Arme ermüdend haben, weil das Buch so schwer ist. Also ich bin da, glaube ich, auch wie viele eigentlich, die der Informationsgesellschaft sehr anhängig sind, sehr interessiert auch am Papier. Ich glaube, die meisten, die wirklich viele Informationen lieben und auch am Rechner gerne arbeiten, effizient arbeiten wollen, haben nichtsdestotrotz auch selber ihre eigenen kleinen Bibliotheken und lieben Bücher eigentlich dahinter und lieben eigentlich die wertvoll zusammengestellten Informationen. Sie haben gerade schon auf die Geschichte ein bisschen referenziert, ich gehe auf Ihre eigene Geschichte zurück. Sie haben gesagt, Sie haben 1980 angefangen zu lernen. Was waren denn damals die HIP-Themen, die man in dem Studium zum Beispiel in den Studiengängen beigebracht hat, und was sind heute Themen, um vielleicht auch einfach mal so ein bisschen die Entwicklung darstellen zu können, die vielleicht auch die ihrige Art genommen hat?
Ja, also wenn man das so verfolgt, ist es der Fortschritt geht auch langsamer vor sich, als man eigentlich meint. Also 1980, wie gesagt, habe ich den ersten Lehrstuhl Informationswissenschaft in Deutschland bekommen, das sind 26 Jahre her. Aber die Themen, die damals bearbeitet worden sind, sind weiterhin, würde ich sagen, aktueller noch da. Liegt ein bisschen vielleicht daran, dass ich, glaube ich, auch, weil ich auch immer sehr stark auch internationale Kontakte hatte, die Themen vielleicht ein bisschen eher aufgegriffen habe als andere. Aber ich erinnere mich, als ich den Lehrstuhl 80 bekommen habe, habe ich dann von dem Ministerium damals, die dann den Lehrstuhl damals mit ausgestattet haben, eine längere dreimonatige Reise für die USA finanziert bekommen, um mir die dortigen informationswissenschaftlichen Studiengänge und so weiter anzuschauen, und weil die ein bisschen vorwärts sind. Und dann habe ich zum ersten Mal 1978 für das Thema gesehen, 79 Informationsmanagement war da Thema in den USA, also in Deutschland das Wort niemand gehört hat. Als ich zurückkam, 80, habe ich die ersten Vorträge über Informationsmanagement damals gehalten. Und Sie werden sicherlich auch mit der Meinung sein, Informationsmanagement, Knowledge Management ist heute genauso aktuelles Thema. Natürlich mit anderen Methoden, mit anderen Softwarewerkzeugen, mit anderen Fragestellungen, aber das Grobthema ist da. Der andere Bereich, wo ich hergekommen bin, experimentelles Arbeiten, ist Information Retrieval. Also praktisch die Suche nach elektronischen Informationen, die in den großen Online-Datenbanken da sind, die bis heute da sind und die bis heute zum Beispiel nicht von Google erschlossen werden, sondern die eigentliche Fachinformation ist in den Online-Datenbanken drin. Da habe ich mich mit automatischer Indexierung, automatisches Summarizing, also automatisches Zusammenfassen von Texten beschäftigt, weil ich auch einen linguistischen Doktor, also eine Qualifikation im Hintergrund habe. Und meine Themen heute, und es ist ein großer Boom heute wieder, dass man sich mit automatischem Summarizing beschäftigt. Viele Fachkonferenzen. Also das Thema der automatischen Textverarbeitung, das Grobthema wieder, ist genauso da, die Automatisierung der Textverarbeitung. Und das, was heute Google sozusagen in Suchmaschinen macht, in anderen Technologien, ist in dem akademischen Umfeld in den 70er, 80er, 90er Jahren entwickelt worden, wo wir mitgearbeitet haben, und wird jetzt in die kommerzielle Welt umgesetzt. Auch die PageRank-Verfahren, alle Sachen sind in der theoretischen Welt der Informationswissenschaft aus den 80er Jahren entwickelt haben. Und der Transfer in die Publikumswelt geht langsamer. Und der andere Bereich, der mich dann ein bisschen später, so Ende der 80er Jahre oder Mitte beschäftigt hat, war dann Thema Hypertext. Ich habe in Deutschland das erste Buch über Hypertext geschrieben, was heute gerade in Sozialwissenschaften noch sehr stark benutzt wird, weil es einmal verständlich geschrieben ist, glaube ich. Und Hypertext ist nichts anderes als die Technologie des World Wide Web, der Verlinkung, Vernetzung. Also die Themen sind früh aufgezeichnet im akademischen Umfeld. Bis es sich in die breite Welt fortsetzt, ist es doch noch ein langer Weg. Während wir heute in der Wissenschaft vielleicht wiederum mit ganz anderen Themen beschäftigt sind, die auch vielleicht erst in die Zeiten werden, vielleicht kürzer werden, in 15 Jahren relevant werden. Gerade die vielen Visualisierungstechniken, mit denen wir uns konstant beschäftigen, konstant werden irgendwann in 5 oder 10 Jahren sehr viel stärker auch in das Alltagsgeschäft auf den Publikumsmärkten Eingang finden. Also ich würde sagen, die Themen, die Hauptthemen sind schon relativ stabil. Zum Beispiel schreibe ich gerade ein aktuelles Buch über auch wem gehört Wissen und so weiter, auch die ganzen Auseinandersetzungen, auch die Informationsmarktentwicklungen, die natürlich da sind, und dort habe ich mich nochmal beschäftigt. Ich habe 95 ein Buch über Informationsmarkt geschrieben, also auch gut 10 Jahre her, wo gerade die Kommerzialisierung des Internet anfing und auch die elektronische Publikationsform. Die Sachen, die damals 95 geschrieben wurden in dem Buch Informationsmarkt, dickes Buch, 600 Seiten, könnten heute genauso gut wieder veröffentlicht sein. Also die Themen in dem akademischen Umfeld sind, obwohl man das nicht glaubt zunächst, sind doch relativ stabil. Die Entwicklung der Technik, der Software, der Instrumente, der Programmiersprachen geht natürlich weiter und sehr rasch weiter, und die Hardwareentwicklung sowieso. Aber die Themen sind doch relativ stabil auch in der elektronischen Informationsgesellschaft geblieben.
Sie haben das Internet oder den Beginn des Internets und auch jetzt ich will jetzt nicht sagen den Boom des Internets, aber die Entwicklung des Internets dann ja auch in der vollen Breite mitbekommen. Einerseits, weil sie sich schon vorher im akademischen Umfeld damit beschäftigt haben und dann eben auch jetzt, wie Sie gerade beschrieben haben, sehen können, dass es in den kommerziellen Bereich hineingegangen ist. Jetzt mit Tools wie Weblogs oder auch Podcasting, wie ich es hier jetzt gerade mache, geht es ja auch in den Bereich der privaten Leute mit hinein. Aus Ihrer Sicht, wie hat das Internet, gerade auch was jetzt die letzten Jahre bezüglich Weblogs betrifft, diese Kultur verändert oder diese Art von Informationsdarbietung, Informationsmenge aus Sichtpunkten der akademischen Welt verändert?
Ja, entscheidend, würde man sicher sagen. Man kann den Zeitpunkt ziemlich genau festmachen. 94, 95, bis dahin war das Internet das reine akademische Umfeld, natürlich auch militärisch und so, aber auch das akademische Umfeld, wo nur die Leute freie Informationen ausgetauscht haben. Und das ist dann praktisch 94 als NFS, NFS ist die Äquivalenz zur deutschen GfG, zur Forschungsgemeinschaft, haben die das Backbone, also das Basisnetz des Internets betrieben, haben also aus der Wissenschaft dann privatisiert verkauft an Sprint und die amerikanischen Telekommunikationsfirmen, die bis heute eigentlich das Internet technisch beherrschen. Und das war der Einstieg in die Publikumsmärkte. Vorher war keine Werbung im Netz erlaubt. Und die ersten, die damals versucht haben, so Rechtsanwalt aus Kanada, für ihre Praxis zu werben, also zu benutzen, sind damit Millionen von E-Mails bombardiert worden, weil das nicht erlaubt war, war nicht politisch korrekt. Das sind gerade erst 10 Jahre her, muss man sehen, dass das Internet für kommerzielle und der Publikumsmärkte offen ist. Und in 10 Jahren hat sich natürlich Entscheidendes geändert. Und von daher muss man schon sagen, dass die Instrumente, die mit der Trivialisierung, und jetzt meine ich natürlich auch positiv, der leichten Handhabbarkeit des Webs da sind, da gehört Podcast und Weblog und all die Formen dazu, und elektronische Kommunikationsform, Chat, aber hauptsächlich die Form, dass man nicht mehr technische Kompetenz braucht, um seine Ideen wie einen Blog in die Welt zu setzen, jedermann mitzuteilen. Das in der Tat ist wohl, glaube ich, gerade auch durch die Medienwelt, also im journalistischen Bereich, ein Durchbruch, den man sich in der Tat damals so nicht vorstellen konnte, weil man immer noch davon ausging, dass man, wenn man was ins Netz stellt, eine Datenbank aufbaut, Datenbankwissen haben und zumindest auch einige HTML-Kenntnisse haben und wenn man mehr haben will, auch natürlich über auch technische Maßnahmen. Und diese so Trivialisierung oder man Durchdringung in die Publikumsmärkte, wo jeder, viele Millionen Leute, die als Blogger heute tätig sind, in der Lage sind, sich im Netz darzustellen und damit auch im hohen Maß allein durch die Masse, es entsteht eine gewisse Hierarchisierung, dass in den vielen Millionen dann 100.000, 10.000, 1.010 oder wie auch immer eine Hierarchie, wo oben dann in dem Blogger wirklich auch sehr einflussreiche Leute sind, die tatsächlich auch auf das mediale politische Geschehen Einfluss nehmen können. Also eine gewisse deliberative, wenn man das so sagen kann, Demokratieentwicklung, wo eben nicht nur das repräsentative Demokratieprinzip eine Rolle spielt, die gewählten Vertreter, sondern wo jedermann Einfluss nehmen kann. Und ein Netz vergisst sich halt nicht, wenn man, das ist so diese neuronale Netzwerkeffekt, wenn ich irgendwas schreibe, wird es von anderen aufgenommen und wird verstärkt und vermehrt sich und wird dann einflussreich. Und andere, die eben nicht aufgegriffen werden, sterben ab. Das ist wie so im neuralen Netzwerk oder Evolution, wenn man nicht aufgenommen wird, nicht rezipiert wird, dann schreibt man eben ins Netz ohne Resonanz. Dann hat man eine Selbstbefriedigung. Aber bei manchen eben wird es aufgenommen und dann wird verstärkt und hat dann Einfluss, wie früher Medien Einfluss gehabt. Und das ist also eine enorme Veränderung, mit allen Gefahren, die da drin sind, aber allen Potenzialen. Und das ist eben toll und deshalb bin ich auch ganz froh, dass es diese Blogger-Konferenz gibt, von der ich mir auch selber vieles da verspreche, wie weit die Leute, die da tätig sind, ihre Aktivitäten tatsächlich selber reflektieren können oder einfach nur sozusagen als Privatperson das ins Netz schreiben. Aber es hat enorme politische, kulturelle Relevanz, was dort geschieht.
Was wäre denn Reflektieren für einen Blogger? Weil das passt perfekt so in die Richtung, wo ich eigentlich wollte, um jetzt auf die Republika zu kommen.
Ja klar, ich will sie auch dahin bringen.
Was sollte denn ein Blogger, oder dann eben auch abhängig davon Podcaster, Videocaster oder so, was ist dann Ihr idealer Blogger und in welche Richtung geht er und was tut er so? Unabhängig davon,
also es gibt keinen idealen Blogger, das ist aber die Vielfalt des Medien, erlaubt so viele Ausprägungen, dass man das nicht sagen kann. Es ist durchaus auch berechtigt und sinnvoll, wenn jemand also wie früher Tagebuch schreibt, seinen Blog schreibt und kein Mensch liest das. Aber er hat selber seine Befriedigung, das Gefühl, dass im Grunde es über 100 Millionen lesen können. Und ich würde mal schätzen, dass rund 95% der Blogger einfach irgendwas reinschreiben und kein Mensch liest das. Also das ist einfach dann eine Form der Selbstdarstellung. Und vielleicht liest es doch jemand, vielleicht liest es nur einer. Aber was sind andere, die haben ganz andere Intentionen. Und ich würde sagen, das ist der Hauptkennzeichnung. Ich habe das auch dem Markus weit geschrieben, weil er ein paar Fragen haben wollte, Thesen, die er selber für diese Podiumsdiskussion dort bereitstellt. Hab da mich groß mit beschäftigt, einfach was mir so eingefallen war, mal kurz. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, was der Blogger sich bewusst machen muss, dass Blogtexte im hohen Maße oder aus pragmatische Texte sind. Und pragmatische Texte meine ich jetzt nicht im Sinne pragmatischer Mensch, der so Nägel in die Wand klopft Methoden hat, also pragmatisch, sondern pragmatisch im Sinne der Semiotik sind Texte, die Konsequenzen haben, Handlungen. Wenn ich also sage jetzt, oh, mir ist aber kalt, und dann sind Sie ein netter Mensch, dann gehen Sie und machen das Fenster zu. Also die Sprechung, der Sprechakt, das ist sozusagen eine Handlungsaufforderung, hat Wirkung, zielt auf etwas ab. In diesem Falle meine ich, dass Blogtexte pragmatische Texte sind, also auf Konsequenzen für das Handeln anderer Leute angelegt. Ne? Auch wenn ich, das widerspricht nicht, wenn ich sage, das kann auch nur einfach Selbstbefriedigung, Solipsismus sein, dass man mit sich selbst beschäftigt, ja, konzipiert. Sind sie auf das Konsequenzen, haben sie Konsequenzen für das Handeln anderer? Und damit sollte man sagen, haben sie auch eine Verantwortung? Und das ist die Frage, die man diskutieren muss. Und ich werde die Frage auch stellen. Und wenn man sehen, in welchem Maße sind Blogger für eventuelle Konsequenzen ihres Handelns verantwortlich? Dass sie bewusst sind, sie schreiben nicht irgendwas rein, sondern sie müssen sich bewusst sein, dass andere Leute das aufgreifen, das vielleicht für Wahrheit halten, für Warnung halten, für was auch immer. Es ist jedenfalls ein Sprecher, ein pragmatischer Text. Und da muss man sich, glaube ich, dann wäre der perfekte Blogger, der bewusst ist, dass das, was er schreibt, nicht einfach nur ein Text ist, der jetzt im Netz ist, sondern für andere Leute irgendwelche Konsequenzen hat. Und da gibt es die ganze Bandbreite zwischen Lüge, Manipulation, Aufklärung, Wahrheit. Der Text selber sagt nichts über den Wahrheitswert aus. Und auch eine Lüge und eine falsche Aussage kann pragmatische Konsequenzen haben. Also wenn ich irgendwie was sage, dass in Guatemala ein Regierungswechsel bevorsteht, das stimmt überhaupt nicht, dann verkaufen Leute ihre Aktien in Guatemala oder kaufen, je nachdem. Also auch Lüge hat Konsequenzen und das muss der Blogger schon, sollte er wissen, dass das also nicht einfach nur ein Text ist, der für ihn ist, sondern der für andere Leute möglicherweise entscheidende Konsequenzen hat, ne?
Ich glaube, wenn wir zurückgucken auf Kultur oder auch auf gelernte Entwicklung, dann ist das, was die Gesellschaft gelernt hat und der Einzelne gelernt hat, ist, dass es zum Beispiel Medien gibt, ist auch noch relativ frisch, aber es gibt Medien, es gibt eben die Konsequenzen meiner Worte. Wenn ich normalerweise als normaler, nicht bloggender Mensch was sage, dann sage ich das zu meinem Umkreis, die tragen und tratschen das vielleicht ein bisschen weiter oder geben die Information weiter, aber im Endeffekt hat es eine begrenzte Reichweite. Wenn wir sie gerade schon... Kommt drauf an, aber so in der Vereinfachung Form gesprochen, wenn ich in eine Bar gehe oder irgendetwas, dann habe ich im ersten Schritt erstmal eine einigermaßen begrenzte Reichweite. Das kann weitergehen, aber grundsätzlich erstmal begrenzt. Wenn ich was ins Netz stelle, sobald ich auf Publish drücke, habe ich nicht nur zum Beispiel meine Leser, sondern ich habe möglicherweise eben auch die Verlinkung, sodass auf einmal Menschen über mich hereinbrechen als Leser, von denen ich gar nichts geahnt habe. Und es kann halt eben weltweite Kreise ziehen, wenn es auch in einer Sprache geschrieben ist, zum Beispiel Englisch, die das auch das Verbreiten erlaubt. Und das Beispiel, was mir eben gerade einfällt, was auch noch einigermaßen aktuell sind die Vorfälle um Kathy Sarah, die ja halt als jemand, der sehr große Reichweite hat und eben auch auf das Emotionale, die emotionale Verbindung gut geklickt hat, eben, dass sie die arme blonde Frau, die jetzt heimgesucht ist von solchen bösen Kommentatoren, das hat natürlich noch einen zusätzlichen Kick gehabt, der Beschützerrollen in der gerade technischen Welt, ohne das jetzt runterspielen zu wollen. Aber es hat einen ziemlichen Sturm verursacht und auch eine ganze Menge an Reaktionen und eben auch Ausfallerscheinungen, weil viele eben nicht drüber reflektiert haben, ob das, was dort passiert ist, wirklich so einfach als Realität ist, wie jetzt man vielleicht im ersten Lesen nachgedacht hat. Und eins der mehr erschreckenden Ergebnisse daraus war für mich eigentlich, dass einer der Beteiligten der Gegenseite, also jemand, der von Kathy Sierra angegriffen wurde, eigentlich seine digitale Identität verloren hat, weil einfach er gesagt selber hat, er wurde gehackt und hat keinen Zugang mehr zu seinem normalen System, zu seinen normalen Veröffentlichungsmöglichkeiten. Also das hat auf einmal einen Tsunami-Effekt, an den ich glaube, die meisten von uns absolut noch nicht gewöhnt sind. Wir denken, glaube ich, in vielen Fällen immer noch in diesen kleinen Kategorien, ich rede mit einer kleinen Menge von sichtbaren Leuten und nicht mit dieser unsichtbaren Menge des Netzes.
Ja, gut, aber das ist genau das, was ich meinte. Das sind pragmatische Texte, die Wirkung haben und die letztendlich auch anonyme Weltwirkung haben. Ich weiß nicht, auf wen das abzielt. Nicht? Und gerade die Diskussion, die Sie angesprochen haben, hat natürlich gerade in den USA sehr große Auseinandersetzungen, also hier natürlich genauso auch. Weil, ja. Und diese sind natürlich, das sind die großen Probleme, die man dann ansprechen kann, auch wie weit darf man oder soll man überhaupt Blogs anonym schreiben? Ist man anrechenbar oder ist man nicht anrechenbar? Viele schreiben, die meisten Blogs nämlich an, werden anonym geschrieben. Man weiß gar nicht, wer dahinter steht. Hat auch Vorteile. Man weiß in der Kommunikationstheorie, welche Vorteile, aber auch Gefahren, dass Anonyme haben. Aber ich glaube, das gehört zu dem ethischen Bewusstsein dazu, dass man eigentlich mit rechnen muss, dass das, was man sagt, sich von einem selber verselbstständigt und bei anderen Reaktionen hervorruft, die man überhaupt gar nicht mehr kontrollieren kann. Und das kann man auch im letzten Endes nicht reflektieren, weil man tatsächlich die Konsequenzen, die ein ganz harmloser Satz, eine Aussage hat, für andere nicht überschauen kann. Man muss sich nur dessen bewusst sein, dass es so ist. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, wenn man sozusagen diese große Bewusstsein entwickelt, hat man eine Blockade, die gerade dem Prinzip des spontanen Sprechens, die im Blog sinnvoll sind, dann konträr entgegen sind. Wenn ich erst also wie im klassischen Publizieren erst 3 Wochen recherchiere und reinbekomme und dann einen Text schreibe, wohl ausformuliert, dann ist der Effekt des Blogs weg. Man will das Subjektive, das Spontane, das Direkte. Man muss nur eben als Nutzer wissen, dass was dort gesagt wird, nicht für bare Münze nehmen. Und da gehört die Aufklärung dazu, dass man das als ein Mittel nimmt, wie auch Werbung, wenn man nicht glaubt, so glaubt man auch Blogs nicht unbedingt. Aber es sind trotzdem ein Mittel der Bewusstseinsbildung. Und da entwickeln sich, haben wir eben von gesprochen, natürlich auch auf Dauer gewisse Hierarchien. Und jeder hat ein paar Blogs dann abonniert, indem er reingeht, indem er auch anvertraut, weil er den kennt. Und hat allein dadurch eine gewisse Kriterien bereit, wie ich auch heute im klassischen Medienbereich. Ich weiß, wenn ich eine Meldung in der Frankfurter Süddeutschen lese, vertraue ich ihr mehr, als wenn ich in der Bild-Zeitung bei RTL höre oder lese. Das mag nicht immer berechtigt sein, aber erleichtert mir meine Entscheidung. Und so werden wir, glaube ich, auch auf Dauer gewisse Gütekriterien auch für Blogs finden. Ich weiß nicht, ob sich sowas, vielleicht gibt es das sogar, aber irgendwie Kriterien auch, also wie 4 Sterne oder irgendwas als Gütesiegel rankommen. Das sind Blogs, denen man vertrauen kann, weil der recherchiert ist, und andere, denen man nicht vertrauen kann, weiß ich nicht, glaube ich, gibt es nicht, sollte es vielleicht auch nicht geben. Aber wir werden in unserem Bewusstsein entwickeln, welchen Blogs wir vertrauen können und welchen Blogs wir nicht vertrauen wollen. Und das erleichtert uns den Umgang, damit zurechtzukommen. Ne?
Ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft, das finde ich fantastisch. Und freue mich auf nächste Woche. Ich sage herzlichen Dank und
ja, gut, okay. Wie machen Sie? Schneiden Sie es dann raus oder bringen Sie das Ganze so rein?
Ich werde es fast komplett reinbringen und es wäre nett, wenn Sie nochmal kurz für die Aufnahme auf Wiedersehen sagen können.
Ja, würde ich dann sagen. Also ich freue mich auf die Tage und nächste Woche, wo wir diese Themen des Blogging auch vielleicht allgemein unter ethischen Gesichtspunkten, dafür bin ich auch eingeladen, diskutieren können und verspreche mir viele Anregungen, bin sicher, das wird auch geschehen. Also bis dann.
Das war eine Ausgabe von beißholz.de. Mein Name ist Nicole Simon und man findet mich unter beißholz.de und dort auch die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten inklusive eines Kontaktformulars oder direkt per E-Mail unter niezi@gmail.com. Das ist neezee@gmail.com.